The Pioneer Morning Briefing mit Gábor Steingart.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gábor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diese neue Woche. Heute ist Montag, der 3. August. Die parlamentarische Sommerpause ist die schönste Zeit für die Politiker. Da kommt das Fernsehen bei ihnen zu Hause vorbei, ARD und ZDF machen Sommerinterviews und niemand widerspricht so richtig. Das ZDF hat diesmal dafür die SPD-Chefin und Arbeitsministerin Bärbel Baas in ihrem Duisburger Wahlkreis und zu Hause besucht. Diana Zimmermann stellte die Fragen und thematisierte die zum Teil zünftige Sprache der Frau Ministerin.
Jetzt sind Sie aber eben Ministerin und haben auch als Ministerin gegenüber der Koalition durchaus derbe Worte gewählt. Also ich erinnere nur an Bullshit oder an menschenverachtend. Haben Sie da Ihre Rolle als Koalitionsmitglied noch nicht so richtig verstanden gehabt?
Nein, ich bin, das sagen Sie gerade, Doppelrolle und das ist ja das, was die Partei verlangt. Ich muss auch ab und
aber
zu.
Aber da verheddern Sie sich doch.
Nein,
an
das verheddere ich mich nicht. Nein, ich muss ja auch ab und zu mal sagen, wo ein Stoppschild ist. Ich meine, wir müssen uns ja auch inhaltlich auseinandersetzen. Ansonsten merken die Menschen doch gar nicht, wer hat was durchgesetzt und wo ist der Kompromiss.
Bärbel Baas also das Stoppschild der Merz-Regierung. Und dann kam das Gespräch auf ein heikles Thema, auf das heikle Thema dieser Tage. Hintergrund ist das mühsam errungene Konzept der Rentenkommission. Frau Baas hatte sie eingesetzt, mit dem das überlastete Alterssicherungssystem endlich mal reformiert werden soll. Ein Aspekt dabei ist die Abschaffung der Frührente, der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren. Die wird jetzt plötzlich in Frage gestellt von, welch Wunder, ausgerechnet den drei Ostministerpräsidenten der CDU aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen. Sie schreiben in einem gemeinsamen Brief, Zitat, wer 45 Jahre eingezahlt hat, hat genug eingezahlt. Diesen Grundsatz geben wir nicht auf. Zitat Ende. Tja, das klingt so, wie die SPD früher mal klang. Und im Prinzip haben die Herren ja recht, wenn nicht, ja, wenn die Rentenkasse nicht so schrecklich leer wäre. Hier also der Take von Bärbel Baas dazu im ZDF-Sommerinterview.
Ist Ihnen das ein bisschen peinlich, dass die das jetzt übernehmen, diese Rolle?
Nee, ich finde es interessant, weil die CDU muss ihre Rolle mal klären an der Stelle. Denn die CDU war immer die, die die Frühverrentung abschaffen wollte. Die SPD hat sie eingeführt. Mhm. Und natürlich ist das jetzt kein Wunschergebnis, was diese Alterssicherungskommission vorgestellt hat. Aber es ist ein Gesamtergebnis. Die haben sich da viele Gedanken gemacht. Und da waren sehr unterschiedliche Sichtweisen in der Kommission. Und das ist auch unter den Wissenschaftlern und Experten, auch den drei Abgeordneten, die da waren, ein Kompromiss gefunden worden. Aber dass die Union jetzt auf einmal das Paket aufschnüren will, ich sag mal, ich streue mich als SPD nicht dagegen, wenn das Unionsmeinung wäre, das sehe ich aber noch nicht. Also ich glaube, die Ostministerpräsidenten der CDU müssen das jetzt mal mit der Fraktion der CDU-CSU klären.
Auch Markus Söder, der drüben bei der ARD sich den Sommer vertreibt, kommentierte das Thema. Der findet den Vorschlag offensichtlich ziemlich daneben.
Und eigentlich haben alle Parteien sofort gesagt, in ihren Vorstandssitzungen mehrfach, dass sie genau das 1:1 übernehmen wollen. Deswegen überrascht der Zeitpunkt für den Vorstoß jetzt, denn das ist jetzt etliche Wochen, nachdem wir dieses auf den Weg gebracht haben. Und ich glaube, in der Sache muss man aufpassen, dass man da nicht hier das ganze Rentenpaket aufschnürt, denn sonst am Ende werden wir für diese wichtige Frage der demografischen Entwicklung keine Antwort haben.
Die Aktion der Ostministerpräsidenten muss natürlich vor dem Hintergrund der anstehenden Landtagswahlen gesehen werden. In Sachsen-Anhalt zumindest und in MacPom wird gewählt, in Berlin auch. Die AfD ist sehr, sehr stark, insbesondere in den beiden Ostländern. In Sachsen-Anhalt ist die SPD gefährlich nah dran an der 5%-Hürde. JUSO-Chef Philipp Thürmer hat ziemlich unverblümt der SPD-Spitze gedroht. Revolutionen seien unvorhersehbar, raunt er. Sie könnten auch durch eine schlechte Landtagswahl ausgelöst werden. Auch das wurde im ZDF mit Bärbel Baas besprochen.
Was passiert, wenn die SPD bei den Landtagswahlen im September ihre Ziele nicht erreicht? Bereiten Sie sich da auf eine Revolution vor?
Also am Ende entscheidet natürlich die Partei, aber und auch wir beide, Lars Klingbeil und ich, aber erstmal kämpfe ich jetzt dafür. Es hilft mir jetzt nicht drüber nachzudenken, was wäre wenn, sondern erstmal sind wir unterwegs und kämpfen, dass die SPD deutlich in Sachsen-Anhalt über die 5%-Hürde kommt, weil ansonsten keine Regierung.
Und sonst, was passiert sonst?
Weil ansonsten die AfD eine Alleinerregierung möglich
aber
hat und das ist wichtig.
Was passiert in der SPD dann? wenn es nicht gelingt?
Das weiß ich doch jetzt noch nicht. Das werden wir dann sehen.
Fazit: Diese Sommerpause bedeutet für SPD und Union die Ruhe vor dem Sturm. Die Demoskopen können sich irren, aber das ist nicht sehr wahrscheinlich. Und wenn sie sich nicht irren, dann schlägt danach der Blitz ein. Und das Rentenpaket, ja, das könnte womöglich bei diesem Blitzeinschlag in Flammen aufgehen. Jedenfalls ist dieser Sommer für CDU, CSU und SPD ein Sommer des Missvergnügens. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Migrationsexperte Gerald Knaus analysiert jetzt gleich, was da eigentlich in Ceuta passiert ist, als zehntausende Migranten aus Marokko in die spanische Exklave auf marokkanischem Boden gestürmt sind.
Das Ziel kluger europäischer Politik muss sein, dass so etwas nicht mehr passiert.
Ich rufe bei Anne Schwedt in New York an. Ein letztes Mal heute. Und wir freuen uns für Dieter Birr, alias Maschine von den Pudis, der mit 82 Jahren, tja, nochmal einen richtigen Höhepunkt seiner Karriere erlebt hat. Hand aufs Herz, wussten Sie, und zwar vor diesem Wochenende, dass es auf dem marokkanischen Festland, also auf dem afrikanischen Kontinent, eine spanische Exklave gibt? In Ceuta leben gut 80.000 Menschen. Diese Stadt gehört zu Spanien, auch wenn Marokko sie eigentlich für sich beansprucht. Und ja, sie liegt am Mittelmeer an der Straße von Gibraltar. Sie ist Teil der EU. Aber wenn man in Ceuta ist, heißt das eben nicht, dass man sich in der EU frei bewegen darf, wie das auf dem spanischen Festland der Fall wäre. Das Ganze ist ja deswegen wichtig, weil am vergangenen Wochenende geschätzt 60.000 Migranten über die Grenze aus Marokko in diese kleine Exklave Ceuta gekommen sind. Manche über Land, andere schwammen über das Meer, einfach an den Strand.
This was the chaotic scene on Ceuta's coast on Thursday, as tens of thousands of migrants stormed the border separating the tiny Spanish territory and Morocco. Thousands are said to have braved the sea in a desperate attempt to reach the enclave's coastline.
Die Migranten, so verkündet es die spanische Regierung, seien aber alle wieder weg. Trotzdem, was war da eigentlich los? Es bleiben ein paar Fragen offen und das Ganze ist politisch nicht ausgestanden, denn die Innenminister der EU wollen sich heute dazu in einer Videokonferenz verständigen. Viele sehen die Schuld bei der spanischen Regierung. Italiens Staatschefin zum Beispiel, Frau Meloni, droht, ganz Populistin, mit dem Ausschluss Spaniens aus dem Schengen-Raum und damit Schluss mit der freizügigen Passage, auch von uns Touristen. Mein Kollege Stefan Lischke hat bei Gerald Knaus durchgeklingelt. Knaus ist der wahrscheinlich renommierteste Migrationsexperte und hat den EU-Türkei-Deal unter Angela Merkel konzipiert. Er ist Mitgründer des Thinktanks Europäische Stabilitätsinitiative. Er hat Philosophie, Politik und internationale Beziehungen, Oxford, Brüssel und Bologna studiert. Hören wir mal zu, was dieser Mann uns heute Morgen zu sagen hat.
Schönen guten Morgen, Gerald Knaus.
Schönen guten Morgen, Herr Lischke.
Herr Knaus, hat Sie das überrascht, was die vergangenen Tage in Ceuta passiert ist, oder haben Sie das absehen können?
Die Zahl, dass da auf einmal 50.000 oder mehr Menschen in 24 Stunden nach Ceuta kamen, ja, das war eine Überraschung. Das war fünfmal mehr, als an den höchsten Tagen Menschen in der Ägäis an den griechischen Inseln gelandet sind, 2015. Aber das ist passiert, oder dass so etwas immer wieder passiert und dass sowas in der Zukunft an anderen Grenzen der EU auch passieren wird, wenn wir nicht etwas ändern, das ist überhaupt keine Überraschung. Das kann man mit großer Sicherheit vorhersagen. Das Entscheidende, was in dieser Debatte fehlt, auch in den letzten Tagen, ist diese Ehrlichkeit. Und ich glaube, das erklärt den Schock bei vielen europäischen Regierungen, dass man erkannt hat, wenn so etwas passiert, sind wir vollkommen abhängig von der Reaktion der Nachbarn. Also in diesem Fall Marokko. Wenn Marokko gesagt, das eskaliert hätte weiter, wenn Tunesien Druck ausüben will auf Italien oder der Warlord in Ostlibyen Druck ausüben will auf Griechenland, dann kommen die Schiffe.
Jetzt gibt es immer wieder eine Diskussion beim Thema Migration rund um sogenannte Pull-Faktoren. Es gab ein spanisches Gerichtsurteil zuletzt. Demnach dürfen Migranten, die auf dem Seeweg nach Ceuta abgefangen werden, nicht gleich zurückgeschickt werden. Deshalb sind viele Menschen um diesen spanisch-marokkanischen Grenzzaun quasi herumgeschwommen. Es sind viele Menschen dabei auch gestorben. War dieses Gerichtsurteil ein solcher Pull-Faktor?
Also Pull-Faktor war es ganz sicher nicht, aber es kann sehr gut sein, dass die Missverständnisse rund um dieses Gerichtsurteil dazu geführt haben, dass Leute dachten, okay, das heißt jetzt, wir riskieren, wir schwimmen, wenn wir dann ankommen, ja was genau? Das Gerichtsurteil sagt ja nicht, dass man dann in Europa bleiben darf. Das Gerichtsurteil sagt nur, dass man nicht am Wasser gestoppt werden kann, weil da keine Bojen sind, keine Demarkationslinie. Also der Unterschied zwischen Landgrenze und Meergrenze ist, dass auf dem Land man an der Grenze gestoppt werden kann. Aber wenn man es über die Grenze auf das Territorium schafft, dann gelten natürlich in Spanien die gleichen EU-Regeln wie in Italien oder in Griechenland. Also das Urteil wurde missverstanden. Das kann natürlich dazu führen, wenn das dann in den sozialen Medien auch falsch verteilt wird und wenn dann Desinformation Leute erreicht. Aber ich glaube, der Schlüssel, und das ist nicht überraschend, der Schlüssel liegt darin, dass über eine Woche, nach einer Woche waren ungefähr 1500 Menschen in Ceuta angekommen. Das sind sehr viele. Im ganzen letzten Jahr waren es 3500. Dass das weiterging, dass es da keine Reaktionen der marokkanischen Behörden gab, dass da nicht mehr Polizei war, um Leute zu stoppen, dass die Bilder von Menschen, die das schaffen, sich verbreitet haben in den sozialen Netzwerken. Das kann dann sehr, sehr schnell zu einem explosionsartigen Wachstum führen, dass dann immer mehr Menschen es probieren. Aber ehrlich gesagt, wir müssen auch nachschauen, was wir sonst erfahren haben, dass nämlich die marokkanischen Behörden Menschen aus Subsahara-Afrika, so schreibt die New York Times nach Interviews, abgehalten haben hinzukommen, aber nicht die Marokkaner selbst. Mhm. Der Auslöser ist etwas, was in Marokko passiert ist und nicht strukturell. Marokko ist nicht anders heute als vor einem Monat. Und auch nichts in Spanien.
Genau, es gibt nämlich viele Kritiker, die deswegen die spanische Regierung rund um Pedro Sanchez kritisieren. Ist die dann Ihrer Meinung nach ohne Schuld, was da passiert ist in Ceuta?
Also es gibt in Spanien eine intensive Diskussion, ob in der Woche die Regierung energisch genug gehandelt hat, das ernst genug genommen hat. Darüber, das muss man untersuchen. Das kann niemand von außen beurteilen. Aber in der Grundfrage herrscht eine wirklich enorme Desinformation, was die Migrationspolitik dieser Regierung betrifft. Ich sag's ganz konkret. Vor zwei Jahren, also 2024, kamen ungefähr gleich viele Menschen irregulär in Spanien und in Italien an. Auf den verschiedenen Wegen aus Afrika. Im letzten Jahr waren es viel mehr in Italien als in Spanien. Die Zahlen in Spanien sind stark gesunken. In diesem Jahr waren es in Spanien in den ersten sechs Monaten nur 14.000 Menschen. Und jetzt hatten wir 50.000 in 24 Stunden. Und dann sieht man, das war nicht etwas, was sich langsam aufgebaut hat aufgrund struktureller Fehler der spanischen Politik. Spanien hat irreguläre Migration besser abgehalten die letzten zwei Jahre als Italien unter Meloni.
Wobei Giorgia Meloni selbst jetzt Spanien droht mit dem Ausschluss aus dem Schengen-Raum.
Das ist total absurd. Erstens geht das gar nicht. Aber was Italien jetzt natürlich machen kann, ist irgendwelche Stichproben für die Flüge, Spanien und Italien haben keine Grenze, dazwischen liegt Frankreich, für Flüge in der Urlaubszeit, die aus Madrid und Barcelona nach Italien kommen und da will man dann was machen. Pässe prüfen, klar, kann man machen, aber wenn man in ein Flugzeug steigt, hat man meistens ein Papier dabei. Aber was soll das bringen? Die Landgrenze, es gibt keine Zäune im Schengen-Raum. Nein, das ist Scheinpolitik. Also auch diese Debatte wird total absurd geführt und das alles ist deswegen so dramatisch, weil wir ja ein echtes Problem haben. Diese Bilder haben uns ja gezeigt, wie schnell die Angst in Europa wächst, wenn man so etwas sieht, diesen Kontrollverlust. Und ehrlich gesagt, das war ja auch dramatisch. Eine Stadt mit 85.000 Menschen, auf einmal sind da 50.000, 60.000 Menschen in 24 Stunden in der Stadt. Mhm. Also für Ceuta war das wie in einem Horrorfilm. Für 24 Stunden. Also die Bilder waren dramatisch. Mhm. Aber das Bemerkenswerte ist, das ist in Nordafrika. Zwischen Ceuta und Spanien gibt es Kontrollen. Da kann man nicht einfach in ein Boot steigen.
Und sehr viel Wasser auch.
Oh ja, natürlich. Aber auch, man muss in ein Boot steigen. Man kann nicht schwimmen über die Meerenge. Aber man wird kontrolliert. Trotzdem haben diese Bilder in Finnland, in Dänemark, in Deutschland, in Frankreich, in all diesen Ländern zu extremer Besorgnis geführt. Regierungen, die auf einmal sagen, um Gottes Willen, wir sind in einer neuen Flüchtlingskrise, 2015. Also was wir hier sehen, ist die Macht von Bildern. Wenn man die Leute, die da besorgt sind, gefragt hätte, wie viele Leute sind im letzten Jahr aus Afrika nach Spanien gekommen? 40.000 oder 140.000? Hätte wohl kaum einer gewusst. Weil das bemerken wir nicht. Und ich hätte gesagt, weniger als 40.000 im ganzen Jahr. Wenn man ihnen aber dann diese Bilder zeigt, dann sagen sie, wir haben keine Kontrolle, Massenmigration aus Afrika. Hunderttausende, Millionen werden kommen. Und das macht Angst. Das heißt, das Ziel kluger europäischer Politik muss sein, dass so etwas nicht mehr passiert.
Dass keine Bilder mehr entstehen in dieser Form.
Ja, dass dieser Kontrollverlust nicht mehr passiert. Mhm. Und noch ein humanitäres Argument, was ich für enorm wichtig halte. Also es gab da Meldungen von manchen Politikern in Deutschland, okay, von der linken Partei, von der Linke, die dann so sagen, ja, man sollte doch die Leute jetzt aufnehmen. Ich meine, das wäre auch absurd moralisch. Diese Aktion hat einer extrem hohen Zahl von Menschen das Leben gekostet. Im letzten Jahr sind 2000 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Also diese Art von irregulärer Migration, wo Menschen ihr Leben riskieren, um irregulär irgendwo hinzukommen, zu stoppen, ohne, und jetzt ist der Punkt, ohne die Menschenrechte zu verletzen oder das Asylrecht zu verletzen. Und das geht nur mit sicheren Drittstaatsabkommen. Aber das zu tun, ist sowohl politisch imperativ, das muss man machen politisch, als auch moralisch geboten.
Das heißt, was muss jetzt genau passieren?
Was jetzt passieren muss, ist hoffentlich schon diese Woche, aber jedenfalls in diesem Monat im Sommer, die Innenminister setzen sich zusammen und ein paar Innenminister, der Deutsche, der Österreichische, die Schweden, die Dänen und die Griechen, sagen, wir haben genug davon, wir haben jetzt gelernt. Wir brauchen einen Mechanismus, dass sowas nie wieder passiert. Griechenland hat derzeit Beziehungen, informell, weil es keine Regierung gibt in Ostlibyen, aber mit den Machthabern dort. Wir wollen jetzt ein Abkommen mit einem Land in Ostafrika. Nehmen wir eines, das bereit wäre, ist Ruanda. Die haben schon die Infrastruktur, dort arbeitet der UNHCR seit 2019 jetzt schon. 7 Jahre macht er dort Asylverfahren mit Menschen, die aus Libyen hingebracht werden.
Und das funktioniert?
Ja, das funktioniert. Das Land ist auch bereit. Ich habe mit Politikern dort gesprochen, die letzten Monate, die letzten Wochen, mit dem Innenminister, mit den Beratern des Präsidenten, mit denen, die das mit den Dänen und mit den Briten verhandelt haben. Und vieles, was bei den Briten nicht geklappt hat, wir wissen ganz genau, was man machen müsste, damit das kein Problem mehr ist. Zum Beispiel den UNHCR einbinden. Also, dass die Asylverfahren in Ruanda glaubwürdig sind, für die einen Asylantrag stellen wollen. Was müsste jetzt passieren diese Woche, diesen Monat? Eine Gruppe von 5 Ländern sagt, wir beweisen unserer Öffentlichkeit und unseren anderen Partnern in der EU, wie das geht. Wir Mitte Oktober, wir bereiten alles vor. Ab diesem Datum, jeder, der dann in Griechenland ankommt, mit dem Boot, wird nach einer Zulässigkeitsprüfung, die ist im EU-Recht vorgeschrieben, aber da geht es nicht um Asyl, da wird nur geprüft, ob für diese Person Ruanda sicher ist. Und das wird dann der Fall sein, weil die Bedingungen sind so. Jede Person wird nach Ruanda gebracht. Das Ziel ist, nach diesem Stichtag, jede Person, die ankommt, wird auch festgehalten für diese Entscheidung. Und wenn das glaubwürdig für 2 Wochen exekutiert wird, umgesetzt wird, dann kommt niemand mehr. Weil es ja sinnlos ist, sein Leben zu riskieren, nach Ost-Libyen zu fahren, tausende Euro auszugeben. Und Ruanda muss nicht viele Leute aufnehmen. Da entstehen keine Lager. Mhm. Das Ziel ist es zu sagen, so kommt man nicht nach Europa. Und das wird jetzt beschlossen. Und dann plant man das. Und das Ziel ist aber, und das versprechen die Regierungen, sobald das mit Ruanda funktioniert für Griechenland, wir wollen dann das Gleiche und wir bieten Ruanda etwas an, was attraktiv ist für das Land.
Das wäre was zum Beispiel?
Ja, extreme Armut in Ruanda bekämpfen mit sinnvollen Programmen in einem Land, das gleichzeitig aber uns als sicheres Drittland dient, ist sinnvoll. Es ist moralisch sinnvoll, aber es gibt dem Land ein Interesse. Das heißt, wenn wir dann Abkommen haben mit 4 sicheren Drittstaaten und dann versprechen wir unserer Öffentlichkeit, im Jahr 2027, das Ziel ist 0 irreguläre Migration über das Mittelmeer, 0 Tote. Wir unterstützen die Seenotrettung, aber die gerettet werden, die Asylverfahren sind ja dann in den Drittstaaten.
Das sagt Gerald Knaus, ein Mann, der sich auskennt in Sachen Migration. Ich sage vielen, vielen Dank für diese Einschätzung.
Ich danke Ihnen und ich hoffe, das war jetzt nicht zu optimistisch und es passiert etwas. Vielen Dank an Sie.
Über künstliche Intelligenz reden, das tun alle. Wie Sie als Unternehmer und als Unternehmerin diese künstliche Intelligenz anwenden und sich untertänig machen, das lernen Sie im Pioneer Bootcamp Best of AI. Sie bekommen gezeigt, welche KI-Tools auf dem Markt sind, welche KI für Ihr Unternehmen die richtige ist und ja, es wird eine individuelle Roadmap erstellt, wie Sie die künstliche Intelligenz in Ihrer Firma einführen können. Die ersten Bootcamps waren sehr erfolgreich, denn mit der KI ist es schon so, würde ich sagen, das Gefährlichste an der KI ist, wenn man sie in seine eigene Firma nicht integriert. Also, deswegen wiederholen wir auch unsere Bootcamps jetzt nochmal am 8. September in Düsseldorf und am 16. September in Stuttgart. Alle Infos dazu in den Shownotes. Schauen Sie sich das in Ihrem ureigensten Interesse einmal an.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Das weiß niemand besser als Anne Schwedt in New York. Einen schönen guten Morgen, Anne.
Hallo, Gabor.
Dann sag uns, Anne, was ist in diesen Sommertagen der entscheidende Trend für die Börsen und für die Investoren dort? Wo schauen die Anleger im Moment genauer hin?
KI und Zinsen. Ne? Bei KI fragen sich ja die Anleger, ob die gigantischen Investitionen der Tech-Konzerne in diese ganzen Rechenzentren und Chips wirklich sich jetzt in Gewinne niederschlagen. Und was die Zinsen betrifft, da ist ja jetzt die Angst, dass es da jetzt dieses Jahr noch mehrere Zinserhöhungen geben könnte, um eben die Inflation in den Griff zu bekommen. So oder so glaube ich persönlich, dass wir spätestens im Herbst nochmal eine deutliche Korrektur am Markt sehen werden.
Elon Musk hat ja ein vielbeachtetes Interview gegeben, Anne, wo er gesagt hat, wir sind wahrscheinlich wie die Menschenaffen, die von den Menschen überholt wurden und so werden wir dann in nicht allzu ferner Zukunft von der künstlichen Intelligenz überholt als Spezies und auch ein kleines bisschen nutzlos gemacht.
So let's unpack that. You're sure that humans will no longer be in control in 10 years time?
I think it is unlikely. In the same way that if the difference in intelligence between AI and humans is vastly greater than the difference in intelligence between AI and chimpanzees, it's hard to imagine that the chimpanzees would be in charge.
Hat diese Aussage gegenüber dem Economist denn zu einer neuen KI-Euphorie geführt oder nicht?
Ja und nein, würde ich sagen. Also klar, alles, was dafür spricht, dass der KI-Hype weitergeht, das freut die Anleger natürlich erstmal. Aber was wir inzwischen auch ganz deutlich sehen, ist, dass die Anleger sich nicht mehr einfach blind von jedem Hype mitreißen lassen, sondern eben jetzt sehr genau analysieren, in welche Unternehmen sie ihr Geld wirklich packen. Das haben wir jetzt auch in den vergangenen Tagen gesehen, wo doch einige KI- und Halbleiterwerte gefallen sind. Und ehrlicherweise, gerade was Elon Musk betrifft, der ist ja doch, man kann sagen, sehr gut darin, mit seinen Aussagen für sehr viel Hype zu sorgen. Die Frage, die man sich dann immer stellen muss, ist, wie nachhaltig ist das Ganze? Seine SpaceX-Aktie zum Beispiel, die ist ja seit dem Hoch nach dem Börsengang vor weniger als 2 Monaten schon mehr als 50% gefallen und liegt sogar 20% unter dem Ausgabewert. Also ja, ich denke, der Hype wird irgendwo weitergehen, aber wahrscheinlich nicht einfach in einer geraden Linie, sondern eher in Form von einer wilden Achterbahnfahrt.
Achterbahnfahrt, das klingt aufregend für die Investoren, wir werden sehen. Für heute, liebe Anne, ist das zunächst mal unser letztes Gespräch über die Börse an dieser Stelle, denn unsere Wege trennen sich jetzt. Du wirst künftig selbst unternehmerisch tätig sein, richtig?
Ja, genau. Und zwar habe ich ja in den letzten 4 Jahren parallel ein eigenes Finanzbildungsunternehmen aufgebaut. Und da haben wir mit meinem Team inzwischen mehr als 1000 Menschen geholfen, den Weg an die Börse zu finden. Meine Mission ist es einfach, das Finanzwissen, was ich jetzt auch schon hier in den letzten 10 Jahren mir an der Börse aufgebaut habe und was ich hier jeden Tag sehe, auch nach Deutschland zu bringen, weil da müssen wir nicht drüber reden. In Deutschland ist Finanzbildung einfach eine absolute Mangelware. Und mein persönliches Anliegen ist es einfach, ich will, dass die Menschen endlich ihre Angst vor der Börse verlieren, ihre Finanzen vor allem selbst in die Hand nehmen und auch die Rentenlücke für sich schließen. Und zwar indem sie einfach lernen, wie sie sich an der Börse ein zusätzliches monatliches Einkommen aufbauen können. Also ja, genau darauf fokussiere ich mich jetzt voll und ganz in der Zukunft.
Und ich wünsche dir dafür allen erdenklichen Erfolg, liebe Anne. Gruß nach New York und vielen Dank, ja, will ich schon sagen, für diese tolle, reibungslose, effektive und immer auch unterhaltsame Zusammenarbeit mit dir in all den Jahren. Ich habe zu danken.
Ich habe dir auch zu danken. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht mit den Pioneers. War eine super Zeit. Danke dir.
Okay, Gabor. Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass manche Musiker mit 82 Jahren längst auf ihre größten Momente zurückblicken, aber Dieter Birr hat seinen größten Moment in diesem Alter überhaupt erst erlebt, am vergangenen Wochenende. Der Mann, den alle nur Maschinen nennen, war einst der Sänger und der Gitarrist der DDR-Band Die Pudis.
Der Mann, der wohl war mein Begleiter, der
beim Pudis Hit Hey, wir wollen die Eisbären sehen aus den 90ern. Da waren die Besucher besonders textsicher. Was für ein Moment, denn Wacken ist Kult. 85.000 Heavy-Metal-Begeisterte auch in diesem Jahr wieder in der schleswig-holsteinischen Provinz, um dieses Spektakel live zu erleben. Und diesmal eben mittendrin unser Dieter Birr, die etwas alt gewordene Maschine. Diese Einladung, sagt er, war doch längst überfällig.
35 Jahre hat es gedauert, dass ich mal spielen muss hier.
Ja, ja.
Und jetzt 10 Jahre nach
euer... Wartet. Jetzt hast du auch genau. Auf die Uhr geguckt. Wann rufen die denn nur endlich an? Genau.
Er ist eben die coole Maschine geblieben. Auf den Spitznamen haben ihn übrigens seine damaligen Bandmitglieder getauft, weil er so viel essen konnte. 1982 erhielten die Pudis den Nationalpreis der DDR für Kunst und Literatur. Gewürdigt wurden die Rocker für international massenwirksame Rockmusik aus der DDR. Tja, und daran hat sich nichts geändert. Dass die Musik massenwirksam war, kann ich bestätigen, und zwar als Westdeutscher. Ich glaube, kaum jemand hat mehr Platten von den Pudis in der Sammlung gehabt als ich. Das liegt wiederum an meiner Tante, Tante Gertrud, die mich mit jeder neuen LP beschenkt hat. Auch aus der Verzweiflung heraus, was sollte sie mir denn sonst aus der DDR schenken? Also, mein bis heute liebster Rekord, wo ich ja auch textsicher bin, ist der Song Alt wie ein Baum aus dem Jahr 1976. Also, herzlichen Glückwunsch an Dieter Birr und viel Freude noch in Wacken beim Heavy Metal Open Air. Alt wie ein Baum. Ich wünsche Ihnen einen romantischen Start in diesen neuen Tag und in diese neue Woche. Bleiben Sie mir gewogen. Es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.